Was ist denn für dich eine ganz tolle Mutti? Was macht denn eine tolle Mutti?
Hi, willkommen bei Feministeries, deinem Podcast für feministische Geschichte vom FFBITS, das Feministische Archiv. Das hier ist Folge 4 und heute geht's um Elternschaft. Wir sprechen über das Müttermanifest, die Mütterzentrumsbewegung und das Thema reproduktive Gerechtigkeit. Los geht's! Hi, Hallöchen, welcome back bei Feministeries. Wenn ihr schon die vorherigen Folgen gehört habt, dann kennt ihr mich vielleicht schon. Mein Name ist Lisa und ich arbeite fürs FFBITS. Und heute im Studio mit mir ist
Liam, Hallöchen.
Hallo Liam. Ihr habt gerade einen Ausschnitt aus einer Straßenumfrage vor dem Intro gehört und der stammt aus einer Folge der feministischen Radiosendung Dissonanzen und dazu hören wir später noch ein bisschen mehr. Vielleicht fangen wir irgendwie erstmal damit an zu sagen, es geht heute um das Thema Elternschaft und wir sprechen beide aus der Position, dass wir keine, zumindest keine Menscheneltern sind. Liam, du bist Hundeeltern.
Ja, also ich habe einen Hund, wenn das auch zählt.
Und es gibt natürlich total viele Gründe, sich trotzdem, und es ist auch total wichtig, sich trotzdem mit dem Thema Elternschaft aus feministischer Perspektive auseinanderzusetzen. In diesem Jahr hieß unser Grund Monika, genauer gesagt Monika Jeckel. Wir haben beide 2023 in einem Erschließungsprojekt gearbeitet, in dem wir den Nachlass von Monika Jeckel erschlossen haben. Monika Jeckel, wenn man das Leuten einer bestimmten Generation, wenn die diesen Namen hören, dann verbinden sie das immer mit Folgendem. Wir sind die Das war weiche. Welche Band? Quizfrage.
Wow. Flying Lesbians natürlich.
Die Flying Lesbians, genau. Die angeblich erste Frauenrockband auf dem europäischen Kontinent.
Yes.
Und ihr habt einen Ausschnitt gehört aus dem Song Wir sind die homosexuellen Frauen. Monika Jeckel war eine der Sängerinnen der Flying Lesbians. Sie hatten tatsächlich mehrere Sängerinnen. Und das ist tatsächlich so, dass ich glaube, da ist sie so ein richtig prominentes Gesicht dafür. Und trotzdem müssen wir an der Stelle klarstellen, dass Monika Jeckel eigentlich eine Flying Bisexual war.
Yes!
warum sagen wir das? Es gibt einen großen Nachholbedarf für die Sichtbarkeit von Biografien. Mm-hmm. Großer Wortwitz. Deswegen wollte ich das mal ganz prominent platzieren. Wie kommen wir jetzt von den Flying Lesbians und den Flying Bisexuals auf das Thema Elternschaft? Da müssten wir eigentlich Monika fragen.
Ja,
Liam,
das stimmt.
Genau. Kannst du uns ein bisschen was über Monika erzählen? Was ist so ihr Werdegang? Wieso erzählen wir heute, sprechen wir so viel über das Thema Elternschaft, wenn es um Monika Jeckel und ihren Nachlass geht? Warum hat uns das so beschäftigt in dem Jahr?
Zu ihr selber. Also sie ist ja 49 geboren in Japan. Jetzt der erste Gedanke, warum denn in Japan? Also
weil Leute in Japan geboren werden.
Ja, ist ganz nett da, so Tokio. Genau, ihr Vater war freimissionärisch tätig, ist 1939 erst nach China und später dann nach Japan mit seiner Frau, wo dann auch Monika Jeckel geboren wurde und ist dann mit 11 Jahren zurück nach Deutschland gekommen, hat auch Abitur gemacht, mit einem kurzen Abstecher nach Tübingen ist sie dann an die Frankfurter Universität gekommen. Um das jetzt auch nochmal ganz klar zum Reißen, wann war das eigentlich? Es waren die 68er.
Aufregend.
Total aufregend und eine große, große Zäsur im Leben von Monika Jeckel. Denn als Benno ohne Sorg auf offener Straße erschossen wurde, ist die Empörung auch nicht an ihr vorbeigegangen. Und hat sich dann politisch organisiert, zum einen beim SDS, also Sozialistischen Deutschen Studentenbund, als auch beim Revolutionären Kampf, wo sie auch mit dabei war beim Opelwerk im Rüsselsheim, Flugblätter zu verteilen, hat dort auch gearbeitet am Fließband. Ja, und hat dann sich eigentlich gefragt, ja, wie kann sie eigentlich die Frauenbewegung auch in ihrem Arbeitsleben weiter voranbringen? Und genau, da haben wir ein kleines Zitat mitgebracht.
Soll ich mal?
Mhm, gerne.
Also, das ist ein, ich halte hier ein Blatt in der Hand, es ist mit Schreibmaschine geschrieben und handschriftlich von ihr unterschrieben, aber ich glaube, es hat keine Jahreszahl. Es trägt einfach den Titel Utopie, das hat sie so mit der Hand drüber geschrieben. Und da steht, ich stelle mir eine Frauenbewegung vor, in der eine große Bandbreite von Frauen Platz hat, in der wir nicht nur darauf schauen, was wir gemeinsam haben, sondern neugierig auf unsere Unterschiede sind und unsere Vielfalt lieben und feiern. In der Nonnen und Managerinnen, Großmütter und Künstlerinnen, Lesben und Politikerinnen, Prostituierte und Ehefrauen, Mütter und Töchter, Hausfrauen und Medienfrauen, Frauen aller Parteien in allen Lebenslagen sich als Frauen zusammenfinden, einander was zu sagen haben und einander zuhören.
Vielen Dank, Lisa. Genau, also was daraus zu lesen ist, ihr ist Vielfalt wichtig. Sie möchte Brücken bauen und in ihrer Autobiografie beschreibt sie es auch nochmal ganz kurz. Wie kann die Frauenbewegung gestärkt werden oder noch stärker werden? Und da beschreibt sie einen Moment bei einer Demonstration, als sie mitgelaufen ist, als ganz viele Mütter am Straßenrand standen mit ihren Kindern und sich gefragt haben, warum laufen die hier eigentlich nicht mit? Und das war ihre Motivation. Sie wollte, dass Mütter sich auch engagieren, politisiert werden und damit auch die Frauenbewegung stärken. Das hat sie motiviert, dann zum Deutschen Jugendinstitut zu gehen. Und da ist sie auch richtig lang geblieben, bis 2006 nämlich.
Es ist total interessant. Ich finde es auch, wir haben eben kurz drüber gesprochen, total interessant, dass Monika Jäckel so diese Wahrnehmung hat, ah, da sind diese Mütter und die stehen da an der Seite und wir hier irgendwie, die demonstrieren. Wir sind irgendwie alle kinderlose Frauen, aber ja eigentlich von Beginn an, wenn man zurückdenkt an diese, an Helke Sander und diese Rede beim SDS und dem Tomatenwurf, den wir jetzt in Folge 3 auch schon mal besprochen hatten, da sind ja Mütter und da sind ja Mütter auch irgendwie ganz in ganz zentralen Rollen in der neuen Frauenbewegung, auch in der Frauen-Lesben-Bewegung von Anfang an. Und trotzdem ist halt so ein bisschen die Frage, um welche Themen hat es sich denn gedreht? Und das war ja schon eine Zeit bis in die 80er Jahre hinein, wo es ja natürlich auch aus gutem Grund, aber viel darum ging auch, dass Mutterschaft erstmal zu einer Wahl wird und nicht zu einer Pflicht für jede Frau, dass auch irgendwie Schwangerschaftsabbruch legalisiert wird. Also das waren ja so Kämpfe, die da, glaube ich, viel ausgetragen worden sind. Genau, und ich denke, es ist ja auch interessant zu sehen, dass auch dann in den 80er Jahren in frauenbewegten Gruppen in der DDR es halt ganz viel auch um diese Doppelbelastung ging, von irgendwie 40 Stunden arbeiten und dann aber auch noch die ganze Care-Arbeit zu machen. Während wir ja genau im Westen dann irgendwie diese Auseinandersetzung zum einen mit Schwangerschaftsabbruch, was ja in der DDR dann zu der Zeit relativ problemlos möglich war. Und dann aber eben in der BRD auch die Auseinandersetzung damit, so Frauenerwerbsarbeit, genau, Altersarmut und alles, was damit zusammenhängt. Also genau, da schon so andere Themen diskutiert worden sind. Wir gehen mal so einen kleinen Schritt vorwärts in die Timeline in den 80er Jahren. Und da ist jetzt eben so, ne, in den 80er Jahren generell gibt es irgendwie so eine Auseinandersetzung auch mit so Machtstrukturen oder Unsichtbarkeiten innerhalb der neuen Frauenbewegung. Und Mütter in der neuen Frauenbewegung werden jetzt irgendwie auch laut und sagen so, Leute, ist ja super gut und super wichtig, dass wir uns über Paragraph 218 unterhalten, aber was ist eigentlich mit den Anliegen von Müttern? Wir werden hier irgendwie belächelt, aber so richtig zuhört uns irgendwie auch niemand. Und aus diesem Gedanken heraus ist dann auch so die Mütterbewegung innerhalb der neuen Frauenbewegung entstanden. Ich will euch da gerne mal einen Ausschnitt aus den Dissonanzen vorspielen und ihr hört da Dorothee Pass-Weingartz, die auch so eine wichtige Figur in dieser Mütterbewegung war, und sie schildert so aus ihrer persönlichen Situation heraus nochmal, wieso das Verhältnis zwischen Müttern und Nichtmüttern in der Frauenbewegung an manchen Punkten so schwierig war. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Die Dissonanzen, da spielen wir immer mal wieder Ausschnitte daraus in unserem Podcast. Das war eine tägliche feministische Radiosendung auf Radio 100 in den 80ern. Und heute hören wir uns da ein paar Ausschnitte an aus einer Sendung, die sich speziell mit dem Müttermanifest beschäftigt hat. Und diesen Beitrag von Dorothee Pass-Weingartz, das ist von einer Veranstaltung zum Müttermanifest, zu dem wir gleich noch ein bisschen mehr hören, im April 1987 in Berlin. Und jetzt hören wir mal rein, was sie zu sagen hat.
Und heute würde ich die Situation so sehen in der Frauenbewegung, dass es wieder so ist, dass eine Hauptsache Frauen da drin sind oder überhaupt mitmachen können, die keine Kinder haben. Ich bin auch sozusagen von Anbeginn mit dabei, habe also mitgearbeitet bei einer Frauenzeitung sehr lange und habe gemerkt, dass ich mich also aufspalte, dass ich tagsüber meine Kinder betreue und abends kam ich dann dahin und war nur noch die politische Frau. Ich konnte mich aber nicht mehr einbringen mit meinem Leben. Alles, was ich so an kleinen, von mir aus kleinen und kleinsten Klamotten hatte, die ich mit meinem Mann auszukämpfen hatte, da war ich handvoll. Aber abends gab es dann irgendwie immer nur Diskussionen über 218. Ja, ich will das alles nicht abwerten. Ich finde auch gerade angesichts der aktuellen neuen Beschlüsse der CDU finde ich den Kampf gegen 218 umso wichtiger in Zukunft. Aber ich fühlte mich auf jeden Fall nicht mehr aufgefangen. Und wir haben zum ersten Mal, oder die Sauerkeit in mir ist eigentlich immer größer geworden, dass ich immer nur, wenn ich dann auch in Frauengruppen reinkam, immer nur so mit dem Gefühl, ich kann mich dann nicht artikulieren. Wenn ich über mein Muttersein rede, dann wird irgendwie so gelächelt. Meine Realität ist eine andere. Wir haben dann eine Arbeitsgruppe gegründet, ganz spontan. Politik mit Kindern bei Grünen unvereinbar. Und diese Arbeitsgruppe war irgendwie ein spontaner Erfolg. Die Frauen, die daran teilgenommen haben, haben zum ersten Mal erfahren, wie wichtig es ist, auch ihr Klein-Klein-Leben, ihre Alltagsrealität zu thematisieren und die nicht immer zu verschlucken.
Genau, das ist jetzt so der Ausgangspunkt. Mütterbewegung und auch Mütterzentrumsbewegung in der neuen Frauenbewegung entstehen. Wir sprechen da heute über beides. Das wird manchmal auch fälschlicherweise synonym verwendet, weil beides irgendwie so ein bisschen wenig beachtete Themen innerhalb der neuen Frauenbewegung sind. Deswegen will ich auch mit dir, Liam, und auch mit allen da draußen nochmal kurz auch reingucken, dieses Müttermanifest. Ich verlinke das auch nochmal in der Infobox, dass ihr das alle auch mal ganz lesen könnt, wenn ihr wollt. Das ist wahnsinnig lang. Und das Müttermanifest heißt Müttermanifest, Leben mit Kindern, Mütter werden laut. Und das beginnt mit dem Satz, es ist an der Zeit für eine neue Frauenbewegung, eine Bewegung, die die Wirklichkeit, die Wünsche und Hoffnungen von Müttern mit Kindern ebenso konsequent und nachdrücklich vertritt wie die Interessen kinderloser Frauen. Und denke, das ist ja was man einfach, relativ einfach auch mitgehen kann. Ich gebe euch jetzt mal so ein bisschen eine Zusammenfassung, was sind denn da so Forderungen drin? Also es geht zum Beispiel irgendwie darum, dass sich wirklich so grundsätzliche Organisationen in der neuen Frauenbewegung und in der Gesellschaft auch selbst eben verändern muss. Also es geht darum, dass von Müttern immer verlangt wird, dass sie sich selbst darum kümmern müssen, dass sie an Treffen zum Beispiel teilnehmen können, dass sie Kinderbetreuung selbst organisieren, dass das immer vorausgesetzt wird und dass das halt eine große Hürde ist. Ich denke, auch das ist ja durchaus ein Thema, was heute immer noch relevant ist. Und ich lese euch jetzt mal noch kurz ein Zitat vor. Im Rahmen einer solchen grundsätzlichen Umorientierung muss Platz sein für verschiedene Lebensentwürfe von Müttern, für Beruf und/oder Hausarbeit, Nachbarschaftsarbeit, große und kleine Politik. Wenn endlich Bedingungen geschaffen sind, die es zulassen, dass Mütter und Kinder sich wohlfühlen, einbringen und entlastet werden, dann werden auch kinderlose Frauen und vielleicht auch Männer Lust und Laune haben, teilzuhaben an dieser bunten und lebensfrohen Welt, die ihre Lebendigkeit auf alle Institutionen ausstrahlen kann. Ist schon ein bisschen interessantes, ja. Männerbild. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dann geht es eben auch darum, um die Anerkennung von dem, was wir heute vielleicht Care-Arbeit nennen würden. Die Versorgung von Personen, Wahrnehmung sozialer Bezüge. So wird es hier eben beschrieben. Und dass es eine soziale, politische, aber eben auch eine finanzielle Anerkennung gibt. Und ich denke, wie gesagt, da sind viele Punkte, die sind total nachvollziehbar. Hat sich aber an diesem Müttermanifest schon eine sehr große Diskussion innerhalb der neuen Frauenbewegung entzündet. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass da dann auch sowas drin steht, wie das, was ich jetzt vorlese. Es wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein, das Ghetto der Nichtmütter und auch das Aquarium der Karrierefrauen zu verlassen und eine neue Debatte über einen erweiterten ökologischen, zukunftsweisenden Emanzipationsbegriff zu führen. Eine Reduktion von Frauenperspektiven auf Quotierung und das Recht auf Abtreibung wird diesen Dimensionen und Erfordernissen in keiner Weise gerecht. Da muss man sich natürlich in erster Stelle fragen, so muss man dieses Wort in diesem Zusammenhang benutzen? Nein. Aber dann ist schon auch klar, wo hier irgendwie die Linien gezogen werden, finde ich. Ne? Also die Nichtmütter und die Karrierefrauen, genau, die leben sozusagen in ihrer eigenen Bubble, was sicherlich auch teilweise so waren. Aber darin, auch an diesem Abschnitt insbesondere, hat sich auch schon so eine große, so ein großer Streit entfacht. Und dann nochmal ganz kurz, ich lese euch so viele Sachen daraus vor, aber es wirklich ist sehr umfassend und da kommen schon sehr viele Themen drin vor. Deswegen will ich so einen Einblick geben. Ein Abschnitt, wo es nochmal um das Thema Väter geht. Viele lesbische Frauen und kinderlose Frauen werfen uns vor, die Väter nicht genügend in die Pflicht zu nehmen. Wir weisen diesen Vorwurf von uns und geben ihn zurück. Wir sind es, die täglich Auseinandersetzungen mit Männern über ihre Unterstützung im Alltag führen und hartnäckig ihren Anteil einfordern. Manche Männer sind kooperativ. Ohne sie wäre unsere Teilnahme am öffentlichen Leben nicht möglich. Ja, the bar is low. das klingt jetzt so ein bisschen gehässig. Ich denke, das ist so ein, man kann ja durchaus irgendwie so eine ambivalente Einstellung zu diesem Manifest zu haben, das sicherlich in vielen Punkten super wichtig ist und in anderen Punkten aber eben auch von Müttern selbst kritisiert worden ist. Denn es war jetzt nicht so, dass es so eine starke Auseinandersetzung zwischen Müttern und Nichtmüttern war, sondern auch innerhalb von Müttern in der neuen Frauenbewegung.
Absolut. Und vielleicht fragt ihr euch, Monika Jeckel, was hat eine kinderlose Feministin mit der Mutterzentrumsbewegung zu tun? Was ist ihre Argumentation?
Sie war ja auch Erstunterzeichnerin vom Müttermanifest.
Richtig. Also viele Fragen, die ihr euch stellt. Ich habe mich genau das gleiche gefragt. Lisa nickt mir ganz schnell zu. und ja, gestern, ja, Trommelwirbel, die 50. Kiste habe ich gestern erfasst von Monika Jeckels Nachlass, der im FF Bits gelandet ist. Und da ist mir ein Text in die Hände gefallen. Also es war unfassbar, dass das direkt in der letzten Kiste war. Deswegen habe ich das heute für euch mitgebracht und möchte euch gerne zwei Zitate vorlesen. Der Text ist leider nicht datiert, ist mit Schreibmaschine geschrieben, ist 7 Seiten lang, also...
Du liest ihn jetzt nicht ganz für uns.
Ich lese ihn jetzt nicht ganz durch, aber ihr findet ihn natürlich, wenn wir den Nachlass dann auch auf Meta stellen. Ihr könnt dann sehr, sehr gerne dazu forschen. Auf jeden Fall, der Text heißt Mütter und Amazonen oder was hat die Lesbenfrage mit der Mütterfrage zu tun?
Ganz interessante Frage.
Absolut, absolut, genau. Und das Zitat geht so. Die Diskriminierung lesbischer Sexualität, die Heterosexualität als gesellschaftlicher Norm und die Diskriminierung von Müttern, die Mütterfeindlichkeit unserer Gesellschaft, hat im Kern mit der Abwertung des Weiblichen in unserer Gesellschaft zu tun. Also das bedeutet, sie setzt Mütterfeindlichkeit, aber auch Lesbenfeindlichkeit gleich, weil insgesamt die Weiblichkeit insgesamt abgewertet wird. Das ist ihre These. Und das zweite Zitat ist anschließend ein Aufruf an alle. Denn ihr habt ja auch gerade gehört, es gab Differenzen innerhalb der neuen Frauenbewegung zwischen Müttern, aber auch Nichtmüttern und Müttern. Und deswegen hat sie, denke ich mal, diesen Text verfasst, um nochmal auf den Punkt zu kommen und hat den folgenden Aufruf formuliert. Es könnte ein einheitlicher Kampf von Lesben und Müttern sein, dass der Zusammenhang von unserem Körper, Geburt, Kindererziehung, Reproduktion, autonomes Leben, Wissen und Macht wieder in unsere Hände kommt.
Bravo.
Bravo. Also fantastisch. Also sie, wie auch schon in den Eingangszitat von Monika Jäckel und Utopie im Text, appelliert sie an Brückenschlagen und gemeinsamen Kampf gegen das Patriarchat.
Aber wenn wir jetzt bei dem Thema sind, die Mütterzentren, der Beginn der Mütterzentrenbewegung liegt ja eigentlich noch so ein Stück vor der Mütterbewegung, in der neuen Frauenbewegung. Das fängt eigentlich schon so ein Stück früher an. Deswegen spiele ich jetzt einen lustigen Rewind-Soundeffekt ein. Wir springen nochmal in die 70er. Und Liam, du hast dich ja total viel mit dem Bestand beschäftigt und kannst uns auch da heraus vielleicht so ein bisschen erzählen. So, wir haben jetzt so viel über Mütterzentren geredet, ohne über Mütterzentren zu reden. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Erzähl uns, was sind Mütterzentren?
Der Moment ist gekommen, Leute. Mutterzentren an sich sind offene Treffpunkte gewesen und sind das noch immer. Sie gibt es immer noch. Es gibt in Deutschland über 400 Stück davon. Das sind zum Teil Stadtteilhäuser, aber auch Generationshäuser. In ihrem Ursprung waren es Treffpunkte für Mütter aus den jeweiligen Stadtvierteln und ein Ort des Austauschs und der Verbindung auch mit ihren Kindern, weil es gab einfach nicht so viele Orte, wo Mütter auch sein konnten mit ihren Kindern. Und dort haben sich Mütter organisiert und konnten Beratung beispielsweise erhalten zu Lebensfragen. Es kam natürlich auch zu nachbarschaftlichen Plausch, der ja vielleicht auch nur über Zäune oder, oder irgendwas ging. Das musste jetzt gar nichts Großes sein, aber es ging um diesen Kontakt. Es wurde auch Kinderbetreuung angeboten und auch gemeinsame Routinen zu bewältigen, wie beispielsweise gemeinsam Mittag zu essen. Zum anderen war es auch eine gute Möglichkeit, sich zu bilden und auch politisch aktiv zu sein. Also vor allem kommunalpolitisch, um ja, die Belange auszutauschen, was brauchen wir eigentlich und welche Politik brauchen wir eigentlich, um hier nachbarschaftlich gut zu leben. Und ja, also es war ein Ort der Selbsthilfe. Was das Mutterzentrum sozusagen auch ausmachte, war das Leihinnenprinzip. Also das Wissen wurde nicht von einer sozialarbeiterischen Person dann weitergegeben oder es wurde niemand angestellt. Es lebte von den Müttern selber.
Also ich glaube, Mütter als ExpertInnen, das war auch irgendwie sowas, oder was ich oft im Zusammenhang damit gelesen habe und was ja auch so ein bisschen das Revolutionäre daran war in dieser Zeit, zu sagen, es geht jetzt nicht um so ein Top-Down, hier kommt so eine Sozialpädagogin und sagt dir, was du tun sollst, sondern es geht irgendwie um den Austausch und um das gemeinsame Bewältigen.
Ja, absolut, richtig. Und wie du auch sagtest, es gab kein Top-Down, das heißt, es gab auch Geld, trotz allem, und alle haben das Gleiche erhalten. Das war natürlich auch in dem Moment revolutionär, dass für Care-Arbeit bezahlt wurde. Das war nicht selbstverständlich.
Also das heißt, für die Tätigkeiten, eine Gruppenanleitung, eine Kinderbetreuung, für solche Aufgaben ist bezahlt worden.
Ja, jetzt blätter ich hier mal weiter, man hört's. deswegen wird die Mutterzentrumsbewegung auch Selbsthilfebewegung genannt, weil genau diese Ermächtigung von Müttern dadurch bewirkt wurde.
Und es ist ja auch, kann man sagen, eine Bewegung, weil es gibt auch ein Mütterzentrumsmanifest, das eigentlich damit endet, dass dazu aufgerufen wird, überall Mütterzentren zu eröffnen. Und es dann ja von irgendwie 3 Mütterzentren in dieser ersten Testphase, wo das Modell vom DJI, vom Deutschen Jugendinstitut entwickelt worden ist, bis heute also 400 Institutionen gibt, die zumindest aus diesem Kontext heraus entstanden sind. Also das ist ja wirklich irgendwie wie so eine Welle übers Land gegangen. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass es einen sehr großen Bedarf dafür gab. wir haben uns in diesem Jahr super viel darüber unterhalten und glaube ich auch so sehr viele und unterschiedliche, sehr differenzierte Positionen dazu entwickelt, könnte man sagen.
Leute, der Kaffee ist gefroren.
Und ich glaube, was man ja festhalten kann, egal wie viel man natürlich auch aus heutiger Perspektive daran kritisieren kann, natürlich ist es super binär gedacht. Es ist auch echt so die Frage, hält das nicht einfach nur so ein Status quo aufrecht, wenn dann andere Mütter die Care-Arbeit übernehmen, auch wenn sie dafür bezahlt werden. Die Care-Arbeit bleibt trotzdem irgendwie im Kreis der Mütter und so. Und trotzdem war das ja in der Situation einfach so, dass es einen ganz großen Bedarf dafür gab, aus dieser Isolation herauszukommen. Und ich glaube auch irgendwie so empowered zu werden. Also es gibt aus den 90er Jahren auch so Studien, so Wirksamkeitsstudien innerhalb von Mütterzentren, wo das eben auch auftaucht, dass viele Mütter einfach sagen, so sie sind mit so einem groß gestärkten Selbstbewusstsein, gehen sie einfach da raus. Und es ist, scheint wahnsinnig hilfreich gewesen zu sein.
Ja, absolut. Die Frage ist, genau, wer ist da hingegangen? Welche Frauen haben das in Anspruch genommen, das Angebot? Und insgesamt muss ich sagen, es wurde vor allem von weißen Frauen mit deutschem Pass angenommen. Also auf jeden Fall war das ein sehr weißdominierte Organisation, und migrantisierte Belange kommen, was zumindest im Nachlass ersichtlich war, eher am Rand vor.
Und dann ist ja natürlich auch irgendwie total interessant, dass, also wir können natürlich immer nur, wir sprechen jetzt aus dem Bestand heraus, der bei uns gelandet ist, und wir sprechen jetzt wirklich über das historische Konzept. Und da ist es aber einfach ja so, dass das auch unglaublich heteronormativ ist. Also es gibt eigentlich nur Mann, Frau, Kind. Und das ist ja auch wiederum interessant, weil Monika Jeckel hat eine andere Realität. Also sie hat ohne Kind gelebt, aber mit Ehefrau, und ihre Realität war ja eine andere.
Ja, absolut. Der Nachlass zeigt viele Ambivalenzen, was das natürlich sehr, sehr spannend macht und viele Fragen aufwirft. Und sie hat sich ja auch international ja auch sehr engagiert. Neben dem DJI, also Deutschen Jugendinstitut, war sie auch Mitbegründerin von MINE, also Mother Center International Network.
Weil das Konzept auch exportiert worden ist, sozusagen.
Sozusagen. Und hat auch die GWIA, also die vor allem...
Queer. Nicht zu verwechseln mit Queer.
Genau, es gibt auch den Queer-Song, wo Grassroots-Organisationen gegründet wurden, das Mutterzentrums-Konzept weitergetragen wurde in andere Länder. Also es ist einfach absolut riesig geworden aus einem Konzept in Salzgitter.
Was mit einem Mutterzentrum angefangen hat.
Und das fragt mich sofort, warum hat sich damit noch niemand wissenschaftlich auseinandergesetzt?
Ja, und das wäre also genau diese Fragen, die wir jetzt alle irgendwie aufwerfen. So, war das wirklich so überall so heteronormativ, oder ist das jetzt nur so ein Blickwinkel, den wir darauf haben? Gab es vielleicht auch irgendwie Mütterzentren? Also wir haben ja jetzt nicht alle 400 Mütterzentren auf dem Schirm und auch nicht deren historische Entwicklung, die vielleicht irgendwie eine größere Perspektive auch auf marginalisierte Perspektiven auf Mutterschaft hatten oder sowas. Das müsste halt mal untersucht werden. Dringend.
Absolut. Genau. Ich lade euch total herzlich ein, ins FFBITS zu kommen und euch den Bestand anzuschauen. Auch natürlich gern in den Spinnboden, Lesbenarchiv und Bibliothek. Da sind ja 9 Kisten gelandet. Schaut sie euch an.
Wir waren jetzt in den 70ern, in den 80er und in den 90er Jahren. Aber der Feministries Podcast ist ja immer auch dafür da, mal zu schauen, wie das Thema der Folge in der feministischen Praxis heute verhandelt wird. Und deswegen haben wir ein Interview geführt mit Antea Kehre. Sie ist Mitglied vom Netzwerk Reproduktive Gerechtigkeit, und das Buzzword ist ja jetzt schon mal ein paar Mal angeklungen, wird uns ein bisschen mehr über dieses Konzept erklären. Und vielleicht erklärt sie uns auch ein bisschen was darüber, wie denn so ein Mütterzentrum aus einer intersektionalen Perspektive heute aussehen könnte.
Ja, Herzlich willkommen, Antea.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Genau, vor mir sitzt Antea Kuiere, hat schon sehr, sehr viel gemacht und möchte euch kurz Antea erstmal vorstellen. Antea Kuiere ist Sozialwissenschaftlerin und Antidiskriminierungsberaterin hier in Berlin. und ist in verschiedenen politischen Kontexten aktiv und Mitglied im Netzwerk Reproduktive Gerechtigkeit. Darüber soll es jetzt auch in unserem kleinen Interview gehen. Und hat einen Beitrag im Sammelband Mehr als Selbstbestimmung, Kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit von Kitchen Politics veröffentlicht, wo es um die Bedeutung von reproduktiver Gerechtigkeit in Deutschland aus der Perspektive schwarzer Frauen geht. Und ja, und im Rahmen der Masterarbeit an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder hat Antea dazu geforscht, wie mit Rassismus in der Geburtshilfe gehandhabt oder genau.
Oder auch nicht gehandhabt
wird. Oder nicht gehandhabt, genau, gehandhabt wird.
Ja.
Ja, und da schließt auch direkt meine erste Frage an. Was ist eigentlich reproduktive Gerechtigkeit?
Genau, ich würde sagen, so allgemein ist reproduktive Gerechtigkeit so ein antirassistisch und intersektional angelegtes Konzept, mit dem auf die Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Elternschaft und reproduktive Gesundheit geschaut wird. Und dabei aber versucht wird, diese Themen in einem Kontext von sozialen Ungleichheiten und gesellschaftlichen Verhältnissen zu analysieren und daraus eine Kritik zu entwickeln sozusagen. Und das Konzept selbst steht in einer Tradition schwarzer feministischer Bewegungen und ist 1994 als Begriff sozusagen entstanden. Ich glaube, so Bewegungen und Kämpfe gehen auch noch viel weiter zurück, aber das ist so ein bisschen dieses... die Entwicklung des Konzepts als Begriff und als solche benannte Bewegung. Genau, und der Ursprung ist in Chicago auf so einer Pro-Choice-Konferenz, auf der sich schwarze Frauen ausgetauscht haben über die Bedarfe und vor allem auch über mangelnde Gesundheitsversorgung in der reproduktiven, aber auch allgemeinen Gesundheitsversorgung in den USA, explizit für Marginalisierte und Communities of Color. Und dabei war auch Loretta Ross, die, glaube ich, so ein bisschen die bekannteste Mitbegründerin dieses Konzepts ist. Und ja, es wurde sich auch viel bezogen, beziehungsweise eher abgegrenzt von einem weiß dominierten Mainstream-Feminismus, in dem reproduktive Rechte ja durchaus auch verhandelt wurden, aber halt mit einem Fokus auf Abtreibung. Und die Kritik war, dass das die Lebensrealitäten von schwarzen Communities und Communities of Color eigentlich nicht aufgreift. Und daraus ist eben dieses Konzept entstanden, das versucht, dieses Themenfeld breiter und intersektionaler zu fassen. Und dieser Begriff setzt sich sozusagen zusammen aus reproduktiven Rechten auf der einen Seite und sozialer Gerechtigkeit auf der anderen. Und damit wird eben auch versucht, diesen Aspekt von gesellschaftliche Verhältnisse und Ungleichheiten mit einbeziehen in diese Thematik versucht aufzugreifen. Ja, per Definition lassen sich sozusagen so drei Grundsätze fassen, die als grundlegende Menschenrechte eingefordert werden. Und genau, der erste Grundsatz ist das Recht, sich gegen das Kinderbekommen entscheiden zu müssen. Zu können, nicht zu müssen. das Recht, sich gegen Kinder entscheiden zu können und dementsprechend auch Zugang zu haben zu den gewünschten oder angemessenen Verhütungsmitteln, aber auch zur Abtreibung. Und genau, der zweite Grundsatz ist dann, sich für Kinder entscheiden zu können, schwanger werden zu können und in selbstgewählten Umständen entbinden zu können. Und der dritte Grundsatz ist dann, dass Menschen nach eigenen Maßstäben und in einer sicheren Umgebung ihr Leben mit Kindern gestalten können und da drin frei von Gewalt sind, also frei von interpersoneller, aber auch vor allem von staatlicher Gewalt. Genau, das ist so ein bisschen der Grundrahmen und es gibt ein paar Deutungen, in denen noch so ein vierter Grundsatz mit drangehängt wird. Das ist dann der auf sozusagen das Recht auf sexuelle Autonomie und Lust, der, glaube ich, so ein bisschen mit versucht aufzugreifen, dass die anderen Grundsätze nicht umsetzbar sind, wenn es nicht eine sexuelle Autonomie auch gibt. Genau. Das vielleicht als kompakter, halbwegs kompakter wow. Einstieg.
Das ist ein ganz schön gut geschnürtes Paket. da würde ich dann gleich mal, ich würde gleich mal anschließen. Mhm. Also du hast über die feministischen Debatten, also Recht auf Abtreibung und Recht auch auf Muttersein, mhm. ja auch hingedeutet. Wo grenzt sich denn das Konzept genau ab oder wo auch nicht?
Ja, genau, die Abgrenzung, würde ich sagen, bezieht sich insbesondere auf eher weißdominierte und auch neoliberal ausgerichtete feministische Konzepte. Genau, ich würde vielleicht den Punkt, den ich gerade gemacht habe, von diesem alleinigen Fokus auf Abtreibung nochmal so ein bisschen ausführen. Genau, weil der eben vor allem weiße privilegierte Positionen widerspiegelt, was nicht heißt, dass nicht grundlegende Abtreibungsrechte und Zugänge dazu für alle Menschen, die schwanger werden können, ultra relevant sind. Aber mit einem alleinigen Fokus darauf wird eben ausgeblendet, dass es auch andere, vielfache reproduktive Unterdrückungsformen gibt, von denen vor allem marginalisierte Communities betroffen sind. Und ja, die Abgrenzung zu neoliberalen Konzepten lässt sich, glaube ich, vor allem damit fassen, dass so neoliberale Konzepte fordern dann vielleicht vor allem das Recht auf bestimmte Sachen, das formale Recht, aber fordern nicht so richtig, dass auch die Bedingungen dafür geschaffen werden, dass diese Rechte realisiert werden können. Und ich glaube, insofern ist das eine Abgrenzung von einem neoliberalen Konstrukt, in dem Menschen auch so ein bisschen individualisiert dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie bestimmte Zugänge nicht haben. Mhm. Und davon wird sich abgegrenzt, ne? Und wenn man das jetzt auf Abtreibung beziehen will, dann kann man irgendwie sagen, es geht nicht nur um eine Legalisierung, sondern ja, es braucht kostenlose Zugänge dazu, es braucht wohnortnahe Praxen und Kliniken, die Abtreibungen durchführen, die barrierearm oder möglichst barrierefrei sind und die diskriminierungssensibel arbeiten. Und wenn man das alles nicht mitdenkt, dann hat man auch die Zugänge nicht so richtig sichergestellt und dann bringt dieses Recht nicht allen was. Und genau, ich habe irgendwo mal gelesen, there is no choice without access, also kann sozusagen keine freie Wahl geben, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Zugänge da sind. Und eine Anknüpfung oder eine Nichtabgrenzung feministischer Debatten finde ich vielleicht vor allem in der Bezugnahme auf Intersektionalität wichtig. Mhm. Genau, ist ja so ein eine grundlegende Säule des Konzepts und schließt damit auch an echt weit zurückgehende Debatten um Intersektionalität, die auch ihre Tradition in schwarzer feministischer Bewegung haben, würde ich sagen. Genau, deswegen habe ich dieses Buch dabei, das siehst jetzt nur du. Aber genau, es heißt Schwarzer Feminismus von Natasha Kelly. Genau, sie hat das 2019 rausgebracht und da sind viele wichtige Texte aus der schwarzen feministischen Bewegung erstmals auf Deutsch übersetzt worden. Und da kann man ganz gut so einen historischen Blick über diese Debatte aufgreifen, weil also ne, dieser Begriff Intersektionalität geht zurück auf Kimberly Crenshaw, eine schwarze Juristin, die aus so einer juristischen Perspektive aufgezeigt hat, dass Diskriminierung gegen schwarze Frauen sich nicht fassen lässt, wenn man nur geschlechtsspezifische Diskriminierung und rassistische Diskriminierung isoliert betrachtet, sondern dass sie sich eben überkreuzen, durchziehen, beeinflussen und so weiter. Genau, und daher kommt der Begriff, aber auch da geht die Debatte viel weiter zurück und genau, das würde ich nochmal als so wichtigen Anknüpfungspunkt nennen.
Ja, vielen Dank. Es geht ja auch in der Podcast-Folge um Mütterzentren. Wie würdest du dir ein Mütterzentrum aus einer intersektionalen Perspektive vorstellen oder was sind deine Wünsche an einem Mütterzentrum?
Also genau, also für mich ist das Thema relativ neu. Ihr hattet mir im Vorhinein ja so ein paar Infos dazu gegeben und ich finde auch, da klingt vieles übelst spannend dran und finde das auch total wertvoll und auch total interessant, das in dem historischen Kontext und wie das damals diskutiert wurde zu lesen. Und ich glaube gerade auch dieses Ding von ne, Mütter als das Muttersein als Erfahrung der Isolierung im Haushalt, der Nichtsichtbarkeit oder Unsichtbarkeit im öffentlichen Raum, im politischen Diskurs und aus dieser Marginalisierung heraus sozusagen einen kollektiven Ort zu schaffen, in dem auch ein gemeinsamer Ausdruck und auch ein politischer Ausdruck ja auch durchaus verbunden mit Forderungen und so entstanden ist, finde ich total wichtig und total cool. Und naja, also ich finde, aus so einer Perspektive der reproduktiven Gerechtigkeit kann man vielleicht einfach so ein paar Fragen an so ein Zentrum, an so ein Community-Zentrum stellen. Also für wen ist das gedacht und wer wird da mitgedacht und wer nicht? Und wo ergibt sich dann vielleicht ein Veränderungsbedarf, wenn man feststellt, irgendwie sind hier nur weiße Mittelklasseneltern oder Mütter? Und ne, auch zu schauen, wo entstehen Barrieren, warum Leute vielleicht nicht sich angesprochen fühlen von den Angeboten. Ne? Sind die Räume barrierearm? Gibt es mehrsprachige Angebote? Genau, und dann finde ich es schon auch ja, einfach eine Auseinandersetzung mit institutioneller und struktureller Diskriminierung zentral und aber auch die Auseinandersetzung damit, was für Diskriminierung oder ja, wie gehen wir mit Diskriminierung innerhalb so eines Zentrums um, ne? Weil wenn das so ein im Idealbild sozusagen ein sehr breit aufgestelltes Zentrum ist, wo viele Menschen sich aufhalten, wo unterschiedliche Gruppen zusammenkommen, wird es vielleicht oder sogar wahrscheinlich mal zu Diskriminierung kommen. Und ich glaube, das Wichtige ist dann, da einen Umgang mitzufinden. Ja, ich habe mich noch gefragt, ich habe das Gefühl, so wie ich das, was ich bisher gelesen habe von diesen Mütterzentren, war sehr basisorientiert und sehr so, wir organisieren uns kollektiv und zusammen und gleichberechtigt. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber meine Wahrnehmung ist, dass es schon auch eine starke Professionalisierung da drin gab oder gibt. Und genau, ich finde, da muss man nochmal fragen, was macht das eigentlich mit so einem Zentrum und inwiefern entstehen da vielleicht neue Hierarchien und wie kann mit denen umgegangen werden? Sind die an Stellen vielleicht total okay oder muss man auch reflektieren, ob sich diese Hierarchien eigentlich anhand von gesellschaftlichen Machtverhältnissen bilden und damit auch Herrschaftsverhältnisse reproduzieren? Genau, und ja, ich glaube, man merkt, ich stelle vor allem Fragen. Und ja, ich würde irgendwie denken, das ist vielleicht auch das, was mit reproduktiver Gerechtigkeit gut geleistet werden kann, dass man eben dieses Konzept als Deutungsrahmen benutzt oder als Analysebrille oder wie auch immer man es nennen möchte, um sich bestimmte Themen oder Bereiche und Verhältnisse oder eben ganz spezifisch ein Zentrum angucken kann und ja, schauen kann, wo kann es weitergedacht werden und wo können da weitere Perspektiven mitgedacht und ins Zentrum gerückt werden. Und wir haben als Netzwerk beziehungsweise gemeinsam in einer Arbeitsgruppe mit verschiedenen Initiativen und Menschen eine Broschüre erarbeitet, die so ein bisschen versucht, die Komplexität dieses Konzepts runterzubrechen. Genau, diese Broschüre würde ich sehr empfehlen. Die lässt sich auf der Heinrich Böll bzw. Gunda-Werner-Instituts Webseite finden. Und ich finde, das ist nochmal so eine gute Zusammenfassung davon, was reproduktive Gerechtigkeit in Deutschland bedeuten kann und welche Kämpfe da drin stecken. Und ja, das vielleicht nochmal so als finale Empfehlung, falls Leute Lust haben, das noch, ja, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
Wow, danke. Also ist auf jeden Fall sehr wichtig. Werden, denke ich, auch den Link einfach mit unten verlinken. Und bedanke mich bei dir für deine Erklärung und für dein geteiltes Wissen ganz allgemein. Freue mich riesig, dass du zu Gast warst bei uns hier im schönen FF Bits.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal an Anthea für das Interview. Und ich möchte gerne schließen mit einem Zitat, das allerdings gar nicht aus dem Archiv kommt, sondern aus einem relativ aktuellen Werk, nämlich dem Handbuch Feministische Elternschaft aus dem Jahr 2021. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn in feministischen Bewegungen der Respekt vor individuellen reproduktiven Entscheidungen von Frauen und Queers noch mehr Hand in Hand ginge mit dem solidarischen Kampf gegen prekäre ökonomische Verhältnisse und Klassismus, gegen Rassismus, Heterosexismus und Normativität sowie gegen Diskriminierung aufgrund von Körpernormen und Befähigungen, so wie es unter dem Konzept Reproductive Justice langsam auch in Deutschland denk- und diskutierbar wird. das ist doch ein ganz schöner Abschluss.
Absolut, vielen Dank.
Ja, meine Lieben, das war Feministories Folge 4 zum Thema Elternschaft. Danke, dass du bei uns mit im Studio warst, Liam. Diese Folge wurde gefördert im Rahmen des Projekts Erschließungsprojekt Nachlass Monika Jeckel vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Danke dafür. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
Tschüss.